Ich finde, das ist auch wichtige Aufgabe von einem Hausarzt oder einer Hausärztin rauszufinden, was sind denn so Ziele, Lebensziele von Menschen? Und ganz viele haben den Wunsch, Mama zu werden oder Papa, ja, wenn man die Männer nimmt. Und dann sagt, ja, aber du willst doch bestimmt eine gesunde Mama sein und was gesund vorleben.
Herzlich willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Fitness. Ich zeige dir, wie du deinen eigenen Weg zu mehr Wohlbefinden findest, ohne Druck, ohne Extreme, dafür mit Freude, Wissen und Geduld. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creatorin. In diesem Podcast unterstütze ich dich dabei, eine gesunde Balance zwischen Ernährung, Bewegung und mentalem Wohlbefinden zu finden. Diätkultur und unerreichbare Ideale lassen wir hinter uns und fokussieren uns auf Selbstakzeptanz sowie nachhaltige Veränderungen. Hier in meinem Podcast erwarten dich praktische Tipps, wissenschaftlich fundiertes Wissen und regelmäßig spannende Experteninterviews zu Gesundheitsthemen. Du findest mich auch auf Instagram unter @fit_laura. Dort gibt's zudem auch jede Menge Inspiration, tägliche Einblicke, zum Beispiel in mein Training und gesunde, schnelle Rezepte. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute tauchen wir in ein Thema ein, das unglaublich viele betrifft, häufig auch ohne, dass man es bemerkt. Und zwar ist dieses Thema die Schilddrüse. Dieses kleine, schmetterlingsförmige Organ an unserem Hals ist ein echtes Kraftwerk, könnte man so sagen. Sie beeinflusst nicht nur unseren Stoffwechsel, sondern auch unsere Energielevel, das Gewicht, die Herzfrequenz, die Stimmung und sogar auch die Leistungsfähigkeit beim Sport. Gemeinsam mit meiner lieben Caro, Dr. Caroline Baumgartner, sprechen wir darüber, was die Schilddrüse genau eigentlich macht, warum sie so wichtig für unseren gesamten Körper ist, welche Nährstoffe eine Rolle spielen und woran du erkennen kannst, dass deine Schilddrüse vielleicht aus dem Gleichgewicht geraten ist. Wir besprechen typische Symptome von Unter- und Überfunktionen, reden über Hashimoto, darüber, welche Ursachen hinter solchen Problemen stecken können, von Genetik bis Stress, Ernährung und auch Energieverfügbarkeit und was du tun kannst, um deine Schilddrüse bestmöglich zu unterstützen. Ich teile auch meine persönliche Erfahrung, wie ein zu starkes Energiedefizit, zu wenig Kohlenhydrate, viel Sport und auch ein Eisenmangel meinen Hormonhaushalt aus der Balance gebracht haben und was ich daraus gelernt habe. Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Zuhören und freuen uns natürlich schon sehr auf dein Feedback.
Hallo liebe Caro, ich freue mich hier heute bei dir zu sein. Das ist eine seltene Situation. Ich habe dich heute mal besucht. Gast.
Ja, richtig schön, dass wir es geschafft haben.
Ich freue mich, hier bei dir zu sein, in deiner schönen Küche.
Vielen, vielen Dank. Ja, war heute nicht anders möglich wegen dem Dienst, aber glaube ich, haben wir ganz gut gelöst.
Ja, denke ich auch. Ich finde es schön so. Ich würde sagen, du warst ja schon mal zu Gast bei mir. Ich glaube sogar schon zweimal.
Mehrmals schon.
Schon mehrfach? Vielleicht sogar schon dreimal?
Ich glaube, es war wirklich schon dreimal, weil das erste Mal ist jetzt... Das war noch ganz am Anfang von meiner Ärztebeginnzeit, ja. Das war 2019, glaube ich.
Genau, da haben wir, glaube ich, grundsätzlich über das erste das Gesundheitssystem und das Medizinstudium gesprochen.
Genau, und dann hatten wir eine Folge über Periodenverlust, glaube ich, und Hormone, weil ich damals beim Endokrinologen gearbeitet habe. Genau, darüber haben wir gesprochen und die letzte Folge, die ist noch gar nicht so lange her. Ja, genau. Vor allem Training und dann...
Stimmt, genau. Und dann haben wir den Wasser-Laptop-Unfall hatten.
Genau. Das ist uns heute nicht passiert übrigens.
Genau. Wir passen hier gut auf. Ja, ich würde sagen, dennoch, das vierte Mal, stell dich gerne erstmal vor bei unseren Zuhörerinnen.
Also ich bin die Caro, für alle, die mich nicht kennen. Ich bin Ärztin in München, arbeite in eigener Praxis mittlerweile, habe jetzt letztes Jahr beschlossen, meinen Facharzt fertig zu machen, bin jetzt seit 1,5 Jahren knapp nur in der internistischen Notaufnahme tätig, nebenbei, neben meiner Selbstständigkeit. Und es macht aber beides total viel Spaß. Also in unserer Praxis geht es ja ganz viel um präventive Innere und Allgemeinmedizin und in der Klinik ist es halt Akutmedizin und
mich erfüllt gerade beides sehr, weil ich sehe, welchen Bedarf es gibt und dass man vieles, was in der Notaufnahme landet, tatsächlich einfach vermeiden könnte, wenn man früh genug hinschaut, gerade wenn man so kardiovaskuläre Erkrankungen betrachtet, könnte man sehr viel davon vorher schon behandeln, ohne dass die Leute dann irgendwie mit 60 mit einem Herzinfarkt dann in der Notaufnahme landen. Genau. Mhm. Und das ist für mich gerade super schön und spannend, auch beide Seiten beleuchten zu können. Auf der einen Seite brauchen wir die Akutmedizin, die ist wichtig und wir haben viele kranke Menschen. Auf der anderen Seite darf es einfach auch einen neuen Ast geben in der Medizin, die sich einfach mehr mit Gesundheitsvorsorge befasst und auch schaut, dass die Leute entweder frühzeitig ihre Risikofaktoren kennen und gar nicht erst krank werden oder bei Frühstadien von bestimmten kardiovaskulären Erkrankungen einfach mit dem Lebensstil schon gut dagegen steuern können. Mhm. Genau.
Ich finde es ja auch einen sehr, sehr wichtigen Bereich, eigentlich fast schon den wichtigsten, weil wie du sagst, wenn man präventiv arbeitet, dann muss man am Ende gar nicht sich noch darum kümmern, die Krankheiten zu heilen. Und dennoch ist es ja leider bei vielen Menschen so. Also wir haben einmal diese Gruppe, die natürlich immer so drauf und dran ist, alles zu optimieren und das Beste zu machen. Aber es gibt einfach nach wie vor diese Menschen, die wissen, sie könnten im Voraus was machen am Lebensstil, selbst wenn es nur kleine Schraubstellen sind. Ja. Aber dennoch ist es dann manchmal so, dass erst was verändert wird, wenn schon etwas Schlimmes passiert ist.
Ja klar, weil es natürlich sehr abstrakt für einen selber, weil es immer so weit weg ist, wenn es einen selber nicht betrifft. Also es ist ja auch normal, man befasst sich jetzt, wenn es einem gut geht, nicht damit, oh Gott, könnte ich jetzt irgendwas kriegen, das ist ja auch gut so. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, eine Gesundheitsvorsorgeuntersuchung auch wahrzunehmen. Die ist ja auch von den gesetzlichen Kassen, wird die alle 3 Jahre bezahlt. Die ist jetzt nicht sehr umfangreich, aber das ist schon mal besser als nichts, ja. Und die wichtigsten Parameter sind auch da schon dabei und man kann die dann auch gut interpretieren und das sollte man dann auch wahrnehmen, genau. Ja. Aber wie du jetzt vorhin schon gesagt hast, es gibt, gerade wenn man in dieser Bubble so unterwegs ist, natürlich auch Menschen, die diese Optimierung bis in die Spitze treiben und das so ein bisschen fast schon wahnhaft wird, da muss man dann einfach aufpassen, einfach im ärztlichen Gespräch. Natürlich geht es darum, Dinge zu optimieren, aber das bedeutet, also jeder definiert das ja anders für sich. Ich würde das für mich so definieren, dass man guckt, dass man wirklich seine Lebensstilfaktoren, Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stressmanagement, dass man sowas gut in den Griff kriegt, so dass man für sich sagt, so hey, mir geht's gut, ich schlaf super, ich kann meinen Sport regelmäßig machen, ich ernähre mich gut, also ich füge meinem Körper gute Lebensmittel und nährstoffreiche Lebensmittel zu. Aber das Ganze wird ja häufig dann auch leider auch getriggert durch Social Media, dass bestimmte Nahrungsergänzungsmittel dann das und das verbessern sollen und so. Und dann bis so ins, also die befassen sich oft mit kleinsten Details und haben aber die Basis quasi einfach noch gar nicht so im Blicke. Und das ist etwas, wo ich auch versuche, meine Patienten in der Praxis so ein bisschen zurückzuholen, dass man sagt, jetzt erstmal gucken, dass das Fundament passt und nicht ganz oben das letzte i-Tüpfelchen vielleicht versucht zu verbessern, obwohl der Schlaf noch nicht gut ist, obwohl vielleicht jemand raucht oder regelmäßig Alkohol trinkt. Das kommt gar nicht so selten vor, dass das Ziel geäußert wird. Man möchte, weil ich, das ist was, was wir fragen in der Praxis, was ist eigentlich so das Ziel für die Betreuung und Beratung bei uns, weil ich genau wissen will, wo jemand hin will, um die Erwartungen zu erfahren, ob ich das überhaupt erfüllen kann und ob das realistisch ist. Und dann kommt ganz häufig halt dieser typische Begriff Longevity und so lange wie möglich gesund leben und dann fragt man, ob jemand Alkohol trinkt und dann heißt es, ja,
gelegentlich.
Ja, gelegentlich und dann fragt man, was bedeutet gelegentlich und dann so
jedes Wochenende.
So, genau, oder jeden zweiten Tag. Und ich glaube, da muss man einfach, oder da darf man dann viel Aufklärung noch betreiben, dass es mit so kleinen Veränderungen schon ganz viel bewirken kann. Und das ist so der eine Teil der Praxis. Und der zweite Teil, der zu uns kommt, sind dann häufig Patientinnen, die schon chronische Beschwerden haben, wie zum Beispiel Schilddrüsenfunktionsstörungen. Und das ist auch etwas, was eine ganz große Sparte bei uns einfach mit abbildet.
Genau. Ich mache jetzt mal kurz Pause. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, dass auch viele Patientinnen kommen mit Schilddrüsenstörungen. Ja. Das ist das Thema, worüber ich heute mit dir sprechen möchte, weil ich bekomme da auch wirklich regelmäßig Fragen bei Instagram zu diversen Themen, die ich natürlich einfach nicht bedienen kann, diese Themen oder diese Fragen. Und ich würde sagen, wir starten erstmal ganz allgemein in dieses Thema rein. Was ist denn eigentlich die Schilddrüse und was sind alles ihre Funktionen und Aufgaben?
Genau, das ist eine einfache Frage, wenn man jeden Tag da arbeitet, ist es gar nicht so leicht, das so runterzubrechen. Aber im Grunde ist unsere Schilddrüse ist ein endokrines Organ. Das heißt, es ist ein Organ, was Hormone produziert. Und es ist eins unserer wesentlichsten Stoffwechselorgane. Es liegt hier am Hals, unterhalb vom Kehlkopf, ist ungefähr so walnussgroß und hat eine bestimmte äußere Erscheinungsform. Viele vergleichen das so mit einem Schmetterling, hat zwei Lappen, ist hier vorne verbunden über so einen Steg. Das kann man dann im Ultraschall auch sehr, sehr gut darstellen. Das ist auch wichtig in der Diagnostik, können wir gerne nochmal dann drauf eingehen. Und die Schilddrüse selbst ist quasi das Endorgan, was Schilddrüsenhormone produziert. Vorwiegend T4 und T3, mehr T4 und weniger T3. T4 ist so die inaktive Schilddrüsenhormonform, so kannst du dir vorstellen wie so ein Speicherhormon und muss dann im Körper und auch in der Schilddrüse in das aktive Hormon umgewandelt werden, in das sogenannte T3. Und diese beiden Hormone werden auch in der Schilddrüse eben produziert und haben dann bestimmte Stoffwechselfunktionen. Die Stoffwechselfunktionen, die besonders wichtig sind, um das vielleicht gleich mal zu beleuchten, wie wichtig das ist, dass man zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion nicht übersieht, ist, dass die angeborene Schilddrüsenunterfunktion sogar im Neugeborenen-Screening mit abgedeckt wird, weil die Schilddrüsenfunktion beim Baby besonders wichtig ist für die Gehirnreifung, die Reifung des Nervensystems, aber auch für die Muskulatur, für die Skelettmuskulaturreifung, für die Knochenreifung und spielt da eine ganz wesentliche Rolle. Und wenn man sowas übersehen würde, dann kommt es bei den Babys zum sogenannten Kretinismus. Das ist einfach eine schwere und irreversible Intelligenzminderung. Ja, deswegen ist es so bedeutsam und wird in diesem Neugeborenen-Screening gescreent, dass man das nicht übersieht. Da nur um die Bedeutung nochmal dieser angeborenen Funktionsstörungen zu beleuchten. Beim erwachsenen Menschen hat die Schilddrüse ebenfalls viele Zielorgane, das Herz, die Lunge, also hat Einfluss einfach auf die Atmung, auf die Herzfrequenz, auf den Blutdruck auch, auf die Wärmeregulation, also die Thermogenese und eben ganz viele Stoffwechselfunktionen und darunter natürlich auch der Kohlenhydratstoffwechsel, Fettstoffwechsel, Proteinstoffwechsel, da ist überall die Schilddrüse mit beteiligt und ist da quasi so mit im Spiel. Ja, deswegen ist es schon wichtig, wenn jemand mit einer bestimmten Beschwerdekonstellation kommt, können wir gleich noch drüber sprechen, dass man dann gezielter nochmal nachguckt, könnte das auch an der Schilddrüse liegen. Ich möchte nur ein bisschen Awareness schaffen, dass ich zumindest die Erfahrung habe, dass sehr schnell alles auf die Schilddrüse geschoben wird. Und da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein, weil die Symptomatik einer Schilddrüsenunterfunktion oder einer Funktionsproblematik im Sinne einer geringeren Hormonausschüttung der Schilddrüse ist sehr diffus. Ja, das kann quasi alles und nichts sein. Wir können das gerne nachher nochmal beleuchten, was da genau die Symptomatik ist. Aber natürlich würde das mit in die Diagnostik mit reinfließen, dass man das mit abklärt.
Was sind denn so typische Funktionsbilder? Also was sind so die häufigsten Patientinnen vielleicht bei dir? Vielleicht kannst du da mal verschiedene schildern.
Mit welchen Symptomen die kommen, meinst
genau.
du? Also viele Patientinnen kommen mit Müdigkeit, mit Erschöpfungszuständen, mit Gewichtsproblematiken, also eher das Thema, dass die Gewichtsabnahme erschwert ist, also jetzt eher weniger, dass das Gewicht stetig zunimmt, sondern dass eine Gewichtsabnahme erschwert ist, vielleicht so ein bisschen Verstopfungsneigung, dann berichten viele über trockene Haut, brüchige Nägel, Haarausfall, das sind so Dinge, die im Gespräch dann fallen. Wenn man jemanden vor sich sitzen hat mit wirklich einer manifesten Unterfunktion, dann sieht man recht häufig eine Bradykardie. Das heißt, das Herz ist relativ langsam und schlägt einfach langsam. Die können auch eine Hypotonie haben, also einen Blutdruck, der recht niedrig ist. Und es wären so unspezifische Hinweise. Mhm. Genau, und dann ist natürlich besonders wichtig, dass man bei solchen Konstellationen oder Symptomen, Komplexen, mit unter die Schilddrüse mit abklärt. Genau.
Ja, weil klar, wenn man jetzt irgendwie nur brüchige Haare, brüchige Nägel hat, kann man nicht gleich darauf schließen, ich habe jetzt ein Problem mit meiner Schilddrüse.
Genau, aber das wird halt häufig assoziiert, weil es halt so kommuniziert wird ganz häufig. Das ist natürlich ein Symptom in Komplex, aber das kann auch ganz viele andere Ursachen haben. Ja, und deswegen ist so wichtig, dass diese Anamnese mit den Patienten wirklich breit aufgestellt ist, dass nicht nur gefragt wird, was ist denn die Symptome, sondern wir in der Praxis fragen tatsächlich alles. Also ich will wissen, wie das Leben ausschaut, wie der Schlaf ist, die Ernährung, die Verdauung. Wir fragen sehr, sehr intime Dinge auch mit ab, weil die wichtig sind dann im Gesamtkonstrukt, weil dieses Bigger Picture am Ende ja alles ausmacht. Mhm. Ja, weil ich kann als Arzt, und das ist was, wie ich nie arbeiten wollte, deswegen war Allgemeinmedizin für mich immer der Weg, den Menschen irgendwie teilen. So, ich schaue jetzt nur das Herz an, weil ich bin Kardiologe und der Rest interessiert mich nicht. Das ist nicht mein Anspruch.
Du willst das ganze Bild sehen?
Ja.
Ja. Ja, meine Frage wäre jetzt gewesen, die nächste, die ich dir stellen wollte, zu welchem Arzt geht man bei Schilddrüsenproblemen? Mhm. Aber vielleicht muss ich die Frage eher so stellen, wenn man jetzt gewisse Symptome hat, die du geschildert hast, dann geht man vielleicht erstmal zum Allgemeinmediziner?
Ja, also erste Anlaufstelle ist, glaube ich, der Hausarzt wirklich gut, weil es der erste Ansprechpartner ist. Zudem hat man in der Regel ein gutes Vertrauensverhältnis, der kennt einen schon und der kann eine Basisdiagnostik machen. Die ist natürlich budgetiert von den Kassen, das heißt, der kann jetzt nicht eine endlos große Diagnostik betreiben, aber der kann zumindest den TSH-Wert messen. Der ist schon mal so ein bisschen ein Parameter, in welche Richtung es gehen kann. Für mich persönlich ist das nicht ausschlaggebend, da gehört ein bisschen mehr noch mit dazu. Aber wenn der Hausarzt das jetzt zum Beispiel schon mal misst und vielleicht noch einen Ultraschall machen kann von der Schilddrüse und dann mal ausmisst, wie viel Volumen hat die Schilddrüse, ist die recht klein und wie ist die Perfusion, wie ist die durchblutet. Und weil wir jetzt gerade vorwiegend über Unterfunktionen sprechen, die häufigste Form der Unterfunktion ist die Hashimoto-Thyreoiditis. Das ist eine autoimmunbedingte Schilddrüsenunterfunktion. Da entstehen Antikörper oder gibt es Antikörper im Körper, die das Schilddrüsengewebe angreifen. Und das macht ein ganz typisches Bild im Ultraschall. Das heißt, wenn man sowas schon sieht, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass auch wahrzunehmen und dann hausärztlicherseits zum Endokrinologen zu überweisen, weil der Endokrinologe kann viel, viel mehr Werte abnehmen. Ja, und der kriegt das auch bezahlt und da zahlen das auch die Kassen und dann wird man dort auch gut angebunden. Ansonsten gibt es natürlich auch Nuklearmediziner oder Radiologen, die das natürlich mit beurteilen können, gerade wenn jemand zum Beispiel Knoten in der Schilddrüse hat, die dann weiter abgeklärt werden müssen. Und das wären so die ersten Anlaufstellen. In der Schwangerschaft kann es auch häufig die Gynäkologin sein. Also die gucken auch immer, wie die Schilddrüse arbeitet, weil es gerade in der Frühschwangerschaft oder auch postpartal mal zu Schilddrüsenhormonveränderungen kommen kann. Und da ist die Gynäkologin oft auch ein guter Ansprechpartner. Mhm. Genau. Und ansonsten Ärzte, die sich damit befassen.
Ja. Genau. Und du hast jetzt gesagt, TSH ist so ein erster Wert, der schon mal eine grobe Orientierung geben kann. Was sind aber daneben noch wichtige Werte, die man testen lassen sollte, wenn man zum Beispiel jetzt auch sagt, ich habe das Gefühl, mein Hausarzt weiß nicht so viel darüber und ich sage jetzt einfach, bitte testen Sie den und den Wert. Was kann man dem dann sagen?
Genau, also immer wichtig, wie die Anamnese ist, gibt es eine positive Familienanamnese, weil gerade die Hashimoto-Thyreoiditis hat eine häufige genetische Komponente, die mit dabei oder daneben steht. Ja, und dann vor allem auch ist die sehr oft vergesellschaftet mit anderen Autoimmunerkrankungen. Das heißt, die Anamnese ist nochmal besonders wichtig. Aber wenn der Verdacht besteht, dann wäre es auf jeden Fall relevant, die freien Schilddrüsenhormone mitzumessen. Das heißt, das TSH, das FT3 und das FT4. Wir bei uns in der Praxis, aber nur mal eine kleine Randnotiz, wir sind eine reine privatärztliche Praxis. Das heißt, wir haben einfach eine andere Möglichkeit der Diagnostik. Und für die Schilddrüse spielen halt noch weitere Werte eine Rolle, die möglicherweise die Ursache für eine Unterfunktion sein können. Und da gehören einfach Nährstoffdefizite zum Beispiel mit dazu, insbesondere ein Joddefizit, ein Jodmangel, ein Eisenmangel. Das wären Dinge, die typischerweise die Hormonsynthese hemmen können in der Schilddrüse, weil Jod und Eisen Grundsubstrat für die Hormonproduktion in der Schilddrüse darstellen. Es gibt noch weitere Nährstoffe, die für die Schilddrüse relevant sind. Das ist zum einen das Selen. Selen braucht man aber nicht für die Bildung, sondern für die Konversion, also dass das T4 in das T3 quasi umgewandelt werden kann, damit dieses Enzym einfach genügend Substrat für diese Umwandlung zur Verfügung hat. Und diese Dinge kann man sehr gut auch im Blut messen, bis auf das Jod. Jod misst man immer im Urin, das ist keine Blutmessung. Und Jod ist in Deutschland ein kritischer Nährstoff mittlerweile. Mhm. Gerade weil Menschen, die sich sehr gesundheitsbewusst verhalten und ernähren, reduzieren jetzt häufig auch die Salzzufuhr, weil man immer wieder hört, Salz kann den Blutdruck oder zu viel Salz kann den Blutdruck erhöhen. Das stimmt auch, es liegt aber nicht am Salz selbst, sondern an der Natriumzufuhr in dem Salz. Und wenn das zu hoch ist, kann es den Blutdruck tatsächlich nach oben hin verändern. Und jemand, der jetzt jodiertes Speisesalz deswegen reduziert, hat halt wahrscheinlich weniger Jodquellen zur Verfügung. Deswegen ist das Salz ja jodiert worden, weil es halt sonst bei uns in Deutschland einmal ein bisschen kritisch ist damit. Und aus meiner Erfahrung raus kann ich das so auch bestätigen. Also wir messen das bei vielen Patienten und bei jedem zweiten bis dritten sehen wir das tatsächlich, ja, genau.
Und die eine Frage wäre jetzt, ob diese Nährstoffe, die du genannt hast, also Eisen, Jod und Selen, werden die standardmäßig auch überprüft? Und kann ein Mangel an einem dieser Nährstoffe auch dazu führen, dass man Schilddrüsenprobleme hat?
Also standardmäßig, routinemäßig nein. Mhm. Also routinemäßig wird nur der TSH-Wert überprüft beim Hausarzt. Mhm. Jetzt der Endokrinologe hat mehr Möglichkeit, der wird die freien Hormone noch mitmessen und vielleicht sogar die Antikörper, also die Thyroglobulin- oder Thyroperoxidase-Antikörper hinsichtlich der Hashimoto, der kann die super mitmessen, MAC und TAC heißen die, meistens misst man noch einen dritten mit dazu, die TRAC-Antikörper, das kann der Endokrinologe gut abbilden. Die Nährstoffdiagnostik, muss ich sagen, nein, ja, das ist meistens eine Eigenleistung. Aus meiner Erfahrung der letzten Jahre sehe ich viele Patientinnen mit einer Schilddrüsenunterfunktion, die keine Hashimoto haben, also die keine Antikörper haben, die Schilddrüse auch völlig normal im Ultraschall ausschaut, keine Gewebeveränderungen zeigen und viele tatsächlich ein Eisendefizit haben oder ein Joddefizit oder sogar beides. Und wenn man die Dinge dann auffüllt, optimiert, in Anführungsstrichen, dann wären die Schilddrüsenparameter häufig sehr viel besser. Mhm. Ja, das heißt, man braucht gar nicht so oft tatsächlich wirklich Medikamente. Bei einer schweren Hashimoto-Unterfunktion natürlich schon, weil die haben einen hohen Leidensdruck, die Patientinnen. Und da geht es ja auch wirklich darum, das eine Erkrankung zu behandeln. Und manchmal kommt man da einfach nicht aus und muss man die halt einsetzen und das ist auch total legitim. Da wird halt meistens dann das T4 gegeben. In meinen Augen auch haben viele, ich muss aufpassen, wie ich es formuliere, viele ärztliche Kollegen und Kolleginnen ein bisschen Sorge, T3 zuzugeben, wenn es unter ärztlicher Kontrolle ist und unter Werten, die ich vorher gemessen habe und ich sehe, jemand hat ein Low T3 und es gibt keine anderen Gründe dafür, wie ein Jodmangel, den man erstmal aufsättigen sollte, dann kann man das sehr, sehr gut mit in die Therapie mit einfließen lassen. Ja, wenn das kontrolliert wird, T3 ist halt das potente, wirklich das sehr, sehr wirksame Schilddrüsenhormon, das ist 3- bis 8-fach wirksamer als das T4, also sehr potent. Deswegen dosiert man das auch super niedrig, ja, und kontrolliert es dann nach 4 bis 6 Wochen, wenn man das einschleicht. Mhm. Also das ist schon mit enger ärztlicher Kontrolle. Aber wenn jemand da Bedarf hat, die Patienten profitieren halt enorm davon und die Symptomatik lässt sich damit wirklich gut in den Griff kriegen.
Mhm. Und wenn du dir jetzt bei dir in der Praxis deine Patientinnen anschaust, was sind so die häufigsten Ursachen für die Schilddrüsenprobleme?
Also schon häufigste Ursache auf jeden Fall die Autoimmunthyreoiditis, also die Hashimoto-Unterfunktion. Da sind Frauen auch viel häufiger, ich glaube 4-mal häufiger betroffen als Männer. Das ist einfach wichtig, dass man sowas mit bedenkt. Aber auch gleichzeitig Patientinnen, die halt Schilddrüsenunterfunktionswerte zeigen, wo die Schilddrüse aber nicht das Problem ist, sondern lediglich ein nutritives Problem vorliegt, weil das Grundsubstrat für die Hormonbildung nicht vorliegt. Mhm. Ja, die haben dann Eisenmangel oder ein Joddefizit, wie gesagt. Also das sind Dinge, die man schon sehr häufig bei uns sieht, ja. Mhm.
Und ist jetzt Hashimoto was, was man einfach hat oder nicht hat? Oder ist auch das was, was durch den Lebensstil irgendwie beeinflusst
genau.
werden kann?
Also man weiß noch nicht ganz genau, warum die Hashimoto eigentlich entsteht. Ja, also es gibt nur Theorien. Mhm. Es gibt eine sehr große genetische Komponente, aber es gibt auch sehr viele Umweltfaktoren, die da eine Rolle spielen für die Bildung nach Hashimoto. Da gibt es aber nur Theorien. Ja, das können teilweise ein paar Viruserkrankungen sein, die sowas auslösen können. Aber auch diskutiert man, ob ein Vitamin-D-Mangel vielleicht ursächlich auch sein kann. Also da gibt es sehr viele Hypothesen und Theorien. Aber wahrscheinlich ist es einfach auch multifaktoriell bedingt. Wichtig ist halt nur, dass man weiß, dass die Hashimoto autoimmun bedingt ist und oft eben vergesellschaftet ist mit anderen Autoimmunerkrankungen. Mhm. Und das darf man als Arzt oder als Ärztin immer bitte mit auf dem Schirm haben, weil da ist zum einen dann zu klären, gibt es noch eine Zöliakie nebenbei, also eine wirkliche Glutenallergie. Ja, die dürfen wirklich gar kein Gluten essen, diese Menschen. Und das ist ja gerade bei der Schilddrüse oft so ein Thema, was jetzt hier immer auch auf Social Media groß publiziert wird, dass jeder mit einer Schilddrüsenunterfunktion kein Gluten essen darf. Das ist, also das, da gibt es keine Evidenz dafür. Mhm. Ja. Wenn jemand das gut verträgt und keine Zöliakie hat, dann muss man da nicht drauf verzichten. Mhm. Es gibt schon Lebensmittel, die problematisch sein können bei einer Unterfunktion. Das ist zum Beispiel, wenn viel zu viel Sojaprodukte zugeführt werden. Das kann ein Problem sein. Oder auch Rauchen, Alkohol. Mhm. Das sind halt die Trigger von außen, die dazukommen. Genau, das wären so die wichtigsten Sachen.
Und kann jetzt, also du hast gesagt, einmal dieser Nährstoffmangel kann das Ganze auch mit beeinflussen oder verstärken. Wie ist es jetzt, wenn wir über das Thema Energiemangel sprechen? Natürlich ist ein Energiemangel häufig auch mit Nährstoffmangel verbunden, weil wenn wir generell zu wenig Kalorien zu uns nehmen, ist es auch schnell mal der Fall, dass wir gewisse Defizite entwickeln. Und es ist ja so, dass unser Körper, sobald er zu wenig Energie bekommt, im Überlebensmodus ist und bestimmte Prozesse auch einschränkt, wie zum Beispiel die Hormonproduktion. Mhm. Das heißt, auch das wirkt sich dementsprechend negativ auf die Schilddrüse aus.
Kann.
Hast du da vielleicht auch Patientenbeispiele mit dieser Thematik?
Ja, also guter Punkt. Und das ist auch was auf jeden Fall in der Praxis mit abgefragt wird, wie viel Sport wird gemacht und vor allem, wie genau sieht die Ernährung aus. Und da ist jetzt nochmal ganz wichtig, hier zu differenzieren. Ich spreche jetzt hier von einer Schilddrüsenunterfunktion, die nicht autoimmunbedingt ist. Ja? Mhm. Also ich grenze das jetzt, die Hashimoto jetzt mal ausgeklammert. Natürlich ist die LEA, also die Low Energy Availability, ein Grund, dass auch die Schilddrüse aufhört, Hormone zu produzieren, wenn die Energie dafür fehlt. Ja? Und ich glaube, da ist jetzt gerade ganz, ganz viel Awareness auch geschaffen worden Richtung Red S, gerade im Leistungssport, aber immer mehr auch im Breitensport. Also bei jungen Frauen, die viel Sport machen und zu wenig essen. Und das am Ende hat Auswirkungen auf viele Funktionen im Körper und Systeme, die einfach sehr sensibel und sensitiv darauf reagieren, ist einfach die Hormonsynthese in der Hypophyse. Mhm. Und das betrifft dann nicht nur die Schilddrüse, sondern auch die Sexualhormone. Das bedeutet, für mich ist auch ganz wichtig, wie ist der Zyklus bei den Frauen, auch in Kombination dann mit dem Kinderwunsch. Es ist ganz wichtig, dass die Schilddrüse gut arbeitet, damit der Kinderwunsch auch wirklich, damit die Schwangerschaft auch gut eintreten kann. Dafür braucht es aber erst einen guten und regelmäßigen Zyklus. Mhm. Und dafür braucht es genügend Energie. Mhm. Und deswegen, wenn ich dann höre, jemand macht 7 Tage die Woche High-Intensity-Interval-Training und isst 1600 Kalorien am Tag, das ist für mich, da läuten wirklich die Alarmglocken und das wird auch ganz offen kommuniziert dann und wir versuchen die Patienten dann bei uns auch ernährungsmedizinisch mit anzubinden und da wirklich gute Unterstützung zu geben. Mhm. Aber das hat einen Rieseneinfluss,
ja.
Definitiv.
Und wenn wir uns da das Thema Zyklus auch nochmal kurz anschauen, einmal haben wir natürlich das Thema Periodenverlust. Die Periode kommt gar nicht, ist natürlich ein eindeutiges Zeichen, da stimmt was nicht, ich muss was ändern. Jetzt gibt es aber natürlich auch einen verkürzten Zyklus, einen sehr, sehr langen Zyklus. Und der Zyklus kann ja auch regelmäßig sein, aber ich bekomme nur alle 45 Tage meine Periode, was doch wiederum sehr, sehr lang ist. Ist das automatisch ein negatives Zeichen oder kann ich von einem gesunden Zyklus sprechen, wenn ich wirklich immer diese 45 Tage meine Periode habe?
Also es ist erstmal schon mal gut, dass eine Blutung kommt, aber natürlich jeder längere Zyklus ist erstmal auffällig. Ja, es gibt so Bereiche zwischen 25 und 35 Tagen, das ist alles fein, aber wenn sich das jetzt immer wieder häuft, dass Zyklen ausbleiben, kürzer werden, dann mal länger werden, da spricht man von der Zyklusunregelmäßigkeit und dann ist es ganz, ganz besonders wichtig, dass man guckt, ob da genügend Energie zugeführt wird über die Ernährung. Insbesondere bei den Mädels halt genügend Kohlenhydrate, die zur Verfügung stehen für die Energiebereitstellung, gerade wenn man viel Sport macht. Ja, weil am Ende verbraucht man beim Sport unfassbar viel Energie. Wenn die dann nicht zugeführt wird, dann nimmt irgendwann die Leistung ab. Es hat Auswirkungen auf die ganzen Hormonachsen. Und so unspezifische Zeichen, die man halt vorher oft hat und so wegschiebt, ist zum Beispiel eine hohe Infektanfälligkeit. Ja, dass Mädels kommen und sagen, ich werde irgendwie ständig krank und ich weiß nicht warum und ich nehme schon Vitamin D und das passt alles. Und dann fragt man, wie die Ernährung ausschaut und dann ist es natürlich, das ist ein super sensibles Thema und ich glaube, für die Frauen selbst oder die Mädels ist es dann auch nicht leicht, sich darauf einzulassen. Aber ich versuche das dann auch immer so zu framen, dass ich sage, du probier es einfach mal jetzt aus, sieh es mal als Experiment, weil du kannst nur gewinnen. Ja, was ich aber auch sehr deutlich dazu sage, ist, dass mit einer höheren Energiezufuhr natürlich auch sich das Gewicht verändern kann. Ja, und das soll es auch, wenn Mädels untergewichtig sind oder grenzwertig mit dem Gewicht und Zyklusprobleme haben oder Hormonstörungen, die man anderweitig nicht erklären kann. Und ich bin da tatsächlich ziemlich klar in meinen Äußerungen, dass man sich da entscheiden darf, ob man halt einem bestimmten optischen Erscheinungsbild entsprechen möchte oder ob man halt gesund sein will. Und das darf auch jede Frau für sich selber entscheiden. Also ich werde mich da auch nie einmischen. Für mich ist es nur wichtig, in einem ärztlichen Vertrauensverhältnis immer offen und ehrlich zu kommunizieren, weil das am Ende allen nur weiterhelfen kann, wenn man das offen anspricht und da aber auch dann die Hilfe bereitstellt, ja, und sagt, okay, wir gehen das jetzt einfach gemeinsam an. Oder wenn tatsächlich Themen mit dem Essen bestehen, dass man die Frauen dann auch therapeutisch anbindet und das empfiehlt. Ja. Ja, weil man kann ja nur gewinnen dabei.
Ja.
Und das ist schon sehr wichtig und aus einem anderen Grund noch sehr wichtig. Und das ist was, was wir in der Praxis häufiger sehen, als wir uns das wünschen würden. Wir haben super viele junge Patientinnen, die aufgrund so einer Red-S-Situation oder also einem relativen Energiedefizitsyndrom oder einer zu geringen Energiezufuhr schon eine Osteopenie oder sogar eine Osteoporose haben. Ja? Und das mit Mitte oder Ende 20. Und da kriege ich echt richtig Gänsehaut, weil ich das beschäftigt mich sowas, weil das häufig auch leider durch Social Media mitgetriggert wird, weil einfach da Bilder vermittelt werden, die der Realität so einfach nicht entsprechen.
Ja, und ich glaube, dieses gerade das Thema Osteoporose in so jungen Jahren, das ist einfach noch sehr auch unverbreitet, weil ich weiß noch damals, als ich so dünn war in meiner Extremphase, da habe ich eine Knochendichte-Messung gemacht und weiß noch, als ich da war, dass die Frau, die mich da eben eingewiesen hat, erst so reagiert hat, ja, ich bin doch irgendwie falsch hier, warum ich eigentlich hier bin in dem Alter. Ja. Das ist ja total untypisch, ob ich mir sicher bin, dass ich hier beim richtigen Termin bin.
Wahnsinn.
Und es war bei mir dann wirklich auch schon so an der Grenze und das dann so schwarz auf weiß zu haben, war dann auch nochmal einfach so ein Ding, dass es bei mir Klick gemacht hat, dass ich bereit war, mich zu verändern und es zuzulassen, dass mein Körper halt zunimmt.
Aber das meinte ich vorhin mit dieser, wenn du jemanden, wenn es dich plötzlich selber betrifft und du schwarz auf weiß siehst, was vielleicht bestimmte Lebensstil, Einstellungen, die du jetzt bisher über die letzten Jahre oder so mitgeführt hast, dann tatsächlich jetzt einfach als Outcome zeigen, mhm, und nicht mehr weit weg ist, sondern einen quasi selber betrifft, da ist die Compliance einfach viel höher, zu sagen so, boah, jetzt geht's hier echt um die Wurst, jetzt geht es hier um mich. Und man lässt sich dann, glaube ich, einfach auch leichter vielleicht helfen. Natürlich ist es typabhängig, aber man kann es vielleicht ein bisschen besser annehmen dann.
Ja, ja.
Und es ist nicht mehr so kryptisch oder so abstrakt. Mm. Und das, was du jetzt gerade noch gesagt hast, dass man dann irgendwo hinkommt und dann gefragt wird, ja, glaubst du, du bist hier richtig? Das ist in meinen Augen ein großes Problem, weil das äußere Erscheinungsbild, also wenn quasi ein Arzt oder eine Ärztin im Vorhinein schon beim Reinkommen quasi ein Urteil fällt, was mit Vorurteilen vielleicht sogar behaftet ist, ja, dann finde ich das extrem schwierig in der Patienten-Arzt-Kommunikation und auch im Verhältnis, dass man sich selber ernst genommen genug fühlt. Mhm. Also ich glaube, ich hätte da ein Thema damit, wenn quasi sowas geäußert würde.
Ja, definitiv. Also klar ist da jeder wieder anders, aber bestimmt hätte es auch viele gegeben, die vielleicht dann gesagt hätten, ja gut, also dann gehe ich jetzt wieder lieber. Oder die sich total eingeschüchtert fühlen, wie auch immer.
Deswegen, ja, klar,
war das definitiv ein seltsames Verhalten.
Ja.
Aber was du eben auch gesagt hast mit dem Thema Kohlenhydrate, also einmal ist es dieses Thema Zunehmen und das Zulassen, dass der Körper sich verändert, was eben wirklich, wie du gesagt hast, durch Social Media verstärkt wird, weil man sieht irgendwelche Körper, man ist so in seinem Feed, in seiner Bubble gefangen und sieht nur noch diese Bilder, denen man halt bewusst folgt. Und dann stellt man vielleicht viele Dinge von sich in Frage, das eigene Körperbild leidet darunter. Mhm. Aber ich glaube, es ist so ein Prozess, also ein schrittweiser Prozess. Man kommt nicht von heute auf morgen dahin. Aber man muss es einfach lernen zu akzeptieren, dass man zum Beispiel sagt, ich bin nicht mit ultra schlanken Modelbeinen geboren, sondern mein Körper ist so und so gesund und dann habe ich vielleicht eher stärkere Beine, festere Beine. Und dass man sich aber gleichzeitig bewusst macht, diese starken Beine helfen mir, schnell zu laufen, Sports zu machen, was auch immer.
Voll guter Punkt, weil genau das ist es. Ich glaube, viele vergessen, dass erstens auf Social Media sich jeder nur von seiner besten Seite zeigt. Meistens. Es gibt ja mittlerweile echt coole Accounts, die das auch so, also die einfach alles Mögliche zeigen. Und deswegen, man darf da auch gern einfach mal ausmisten zwischendrin. Vor allem, wenn man da anfällig ist für sowas.
Ja.
Und dann eben versucht, mit sich selber so ein bisschen auch ins Gespräch zu gehen. Wieso ist einem das eigentlich so wichtig? Also was verbindet man denn damit? Weil ich will ja nicht einen dünnen Körper, ich will ja einen gesunden Körper. Ich will ja Leistung bringen. Ja, ich will, und da ich finde, das ist auch wichtige Aufgabe von einem Hausarzt oder einer Hausärztin rauszufinden, was sind denn so Ziele, Lebensziele von Menschen? Und ganz viele haben den Wunsch, Mama zu werden oder Papa, ja, wenn man die Männer nimmt und dann sagt, ja, aber du willst doch bestimmt eine gesunde Mama sein und was gesund vorleben und stark sein. Und stark sein ist echt cool, ja. Und vielleicht dahingehend noch die Brücke zu schlagen, weil wir jetzt gerade dabei sind. Krafttraining ist für die Schilddrüse wahnsinnig gut. Es gab 2025 eine große Meta-Analyse, die das auch wirklich gut zeigen konnte, wie wirksam Krafttraining bei Schilddrüsenunterfunktionen ist. Deswegen ist das auch eine Empfehlung, die ich immer ausspreche, weil das Widerstandstraining dazu führt, dass bestimmte Stoffe ausgeschüttet werden, sogenannte Myokine aus der Muskulatur, aus den Muskelzellen, die dann auch antientzündlich wirken können und dazu geführt haben, dass der TSH-Spiegel sich reduziert. Und das ist etwas, was man im Lebensstil super gut integrieren kann. Und das sollte auch wirklich jeder machen. Ja. Also es gibt ja selten so Pauschalaussagen wie nie und immer, aber jeder sollte Krafttraining machen. Ja. Vor allem jede Frau und vor allem jede Frau in der Menopause.
Das stimmt, Das ist so ein Ding. Man kann es nicht oft genug betonen.
Nee,
es gibt noch viele Frauen,
wieder,
die wir damit erreichen müssen.
Ja, meine Patientinnen lachen immer schon, weil sie genau wissen, was kommt.
Ja. Aber es ist ja so.
Ja.
Und vielleicht auch noch kurz zu dem Thema Kohlenhydrate, weil du weißt ja, ich habe dieses Jahr einen Halbmarathon gemacht. Mhm. Und da hatte ich gerade so meinen Zyklus wieder im Griff. du bist ja immer geupdatet.
Ja.
Und hatte dann schon
mich immer Angst, mit,
wenn die Nachricht kommt.
Ja.
Hatte dann schon Angst, muss ich sagen, oder Angst, Bedenken, was ist, wenn ich jetzt dieses Hohllaufpensum habe? Was passiert dann? Und deswegen habe ich halt umso mehr darauf geachtet, auf dieses generell Energiezufuhr vor dem Lauf, nach dem Lauf.
Super.
Und auch Kohlenhydrate. Mhm. Und so regelmäßig, wie seit dieser Halbmarathon-Vorbereitung, was sich ja eigentlich total widersprüchlich anhört, war Krass. Der noch nie.
Hammer.
Immer 30 Tage, jetzt das fünfte Mal in Folge.
Ja.
Also völlig verrückt.
Super
was
schön.
Mir halt auch zeigt. Also zum einen kann es natürlich auch so ein bisschen mit dem Eisen zusammenhängen. Das war ja auch super niedrig bei mir. Das wurde aufgefüllt und ich nehme fleißig meine Supplements. aber eben wirklich auch, dass ich viel mehr darauf geachtet habe, nicht nüchtern, direkt danach was essen, nicht immer 2 Stunden Abstand oder so.
Also gerade, wenn man dann so Ziele verfolgt wie ein Marathon oder ich habe jetzt gestern eine Nutrition-Beratung in der Praxis gemacht bei einem Patienten von mir, der jetzt nächstes Jahr einen Ironman laufen will. Ich finde es ganz wichtig, eine performanceorientierte Ernährung zu besprechen, gerade wenn man so viel Leistung bringt, weil dann ist es noch wichtiger, darauf zu achten. Und man kriegt es, du bist das beste Beispiel, das kriegt man super hin, aber man muss es halt tun. Mhm. Ja, also da darf man halt dann auch keine Abstriche machen. Und nüchtern Training, wenn Hormone ein Thema sind, ist halt für Frauen tatsächlich eher problematisch.
Mhm. Ja. Ja. Ja, oder auch so Gels nehmen. Natürlich kam mir das erstmal komisch vor, mir einfach so eine Packung flüssigen Zucker während dem Training reinzuhauen. Aber wenn man sich dann nur ein bisschen damit beschäftigt, versteht man halt auch, wie wichtig und sinnvoll es ist.
Genau.
Und auch Leute wie jetzt zum Beispiel die Marietta, wo ich weiß, die achtet so sehr auf ihre Ernährung, auf ihre Zutaten und was die zu sich nimmt. Und auch die sagt, hey, wenn du über eine Stunde oder über 15, 16 Kilometer läufst, dann brauchst du ein Gel, dann musst du ein Gel nehmen. Ist gar keine Diskussion.
Genau, und das Ding ist halt, das ist halt sehr individuell. Also gerade diese performanceorientierte Ernährung muss man vorher ausprobieren, vor allem im Training und nicht erst im Wettkampf. Das wäre vielleicht ganz wichtig, weil das kann schief gehen. Weil es gibt auch bei den Gels verschiedene Formen. Es gibt verschiedene Zusammensetzungen von Glucose und Fructose und auch verschiedene Verhältnisse davon. Und vor allem ist super individuell, ab welcher Zeitspanne jemand das braucht. Es gibt schon so Grundprinzipien, dass man sagt, so nach 90 Minuten wäre es schon gut, mal wieder so 30 bis 45 Gramm Kohlenhydrate zuzuführen. Aber auch das ist super individuell. Also so ganz krasse Ausdauerathleten, die das leistungsspezifisch machen, die ballern sich teilweise 90 bis 180 Gramm Kohlenhydrate dann rein. Innerhalb einer Stunde. Also das halt enorm, aber da sieht man mal, was die halt auch an Verbrauch haben. Und was man da nicht vergessen darf, glaube ich, neben der ganzen Kohlenhydratzufuhr ist einfach eine ausreichende Hydratation, also Wasserzufuhr, Elektrolyte, Natrium, das geht ja alles über den Schweiß mit verloren. Und bei Ausdauerleistungen gilt es, das halt wieder zuzuführen. Mhm. Das ist schon super wichtig, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ist ein Thema für eine weitere Episode.
Auf jeden Fall sehr interessant.
Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück zur Schilddrüse ganz speziell. Und zwar, wir haben ja schon drüber gesprochen. Vielleicht nochmal kurz einfach zusammengefasst, was kann man jetzt über Ernährung, über Lebensstil verbessern, bevor Tabletten nötig werden? Und was sind so Nachteile oder Risiken von den Tabletten? Und gibt es überhaupt die Schilddrüsentablette oder gibt es da ganz, ganz viele verschiedene?
Okay, also ich glaube, die wesentlichsten Säulen für ein gesundes Hormonsystem haben wir jetzt schon beleuchtet. Das ist zum einen genügend Schlaf und nein, 5 bis 6 Stunden reichen nicht. Und nein, auch bei keinem, der jetzt sagt, ja, aber ich schlafe trotzdem gut. Es reicht am Ende nicht, ja. Das ist etwas, was man weiß und im Schlaf finden Regenerationsprozesse statt. Das Immunsystem arbeitet vorwiegend nachts, ja. Also da ist es wichtig, auf jeden Fall 7 bis 8 Stunden wäre schon echt gut. Mhm. Und nicht Bettzeit, sondern wirklich Schlafenszeit. Regelmäßige Schlafenszeiten sind super wichtig. Mhm. Also zur gleichen Zeit ins Bett, zur gleichen Zeit aufstehen. Ist schwierig, wenn man im Schichtdienst arbeitet. Das finde ich wirklich bezeichnend, weil ich hatte eine innere Uhr vor Jahren, als ich halt Montag bis Freitags gearbeitet habe und noch nicht im Schichtdienst, sondern immer nur in Praxen. Mhm. Ich war um 9 im Bett und bin um 5 aufgestanden und das wirklich ohne Wecker und ich wurde einfach müde, also nach mir hat man die Uhr stellen können und seit dem Schichtdienst ist einfach alles durcheinander. Also das hat enorme Auswirkungen. Dann eine ausreichende, nährstoffreiche und aber auch Angepasste Kalorienzufuhr ist enorm wichtig. Nährstoffreich im Sinne von eisenhaltige Lebensmittel, selenhaltige Lebensmittel, jodhaltige Lebensmittel sind wichtig. Ansonsten Ballaststoffe sind immer wichtig für die Zufuhr. Ein bisschen auf das Soja achten, wenn man mit der Schilddrüse tatsächlich Probleme hat. Das kann ein Thema sein. Und Krafttraining wäre etwas, wo man die Schilddrüse massivst unterstützen kann. So von jetzt diesen ganzen Lifestyle-Faktoren. Nicht rauchen ist noch ganz wichtig. Das spielt besonders eine Ursache bei eher Überfunktionsneigungen. Also da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Es gibt natürlich neben der Unterfunktion auch eine autoimmunbedingte Überfunktion. Das ist der sogenannte Morbus Basedow. Und da ist Rauchen einer der wesentlichsten Risikofaktoren dafür mitunter. Das heißt Rauchverzicht oder Aufhören, Alkoholkarenz, also auch kein Alkohol. Das sind Dinge, die man super gut umsetzen kann. Ja, erstmal. Und was war die zweite Frage?
Wegen den Tabletten.
Ah, genau. Genau. Ja, also wenn die Diagnostik dann dahingehend war, dass entweder jemand eine Schilddrüsenunterfunktion hat aufgrund einer Entzündung, also aufgrund einer autoimmunen Genese, oder eine Unterfunktion, die jetzt erstmal eingestellt werden muss, weil die Symptomatik so schlimm ist und manifest, also die Werte ganz niedrig im Mangel und das TSH viel zu hoch, ja, dann würde man auf jeden Fall den Leidensdruck erstmal dem Patienten nehmen. Und in der Regel wird das Thyroxin gegeben, L-Thyroxin, das ist das T4. Das sind beides bioidente Hormone, das heißt, das, was der Körper selber produziert, das gibt man dann von extern zu. Das implementiert aber auch, dass man genügend Selen zur Verfügung hat, dass der Körper aus diesem Thyroxin, dem T4, dann auch das aktive Schilddrüsenhormon, das T3, generieren kann. Und man hat ganz oft in der Praxis die Problematik, dass zu uns Patientinnen kommen und sagen, boah, ich nehme schon 125 Mikrogramm und mir geht es trotzdem so schlecht. Und dann misst man das mal und dann haben die halt eine Konversionsproblematik, weil ein Selenmangel vorliegt zum Beispiel. Das heißt, die können Tabletten reinschaufeln, wie die wollen. Ja, das wird halt immer wieder erhöht, erhöht, erhöht. Und das bringt denen halt nichts, wenn der Körper das nicht umwandeln kann in das aktive Schilddrüsenhormon, was dann an den ganzen Rezeptoren die Effekte zeigt. Und dementsprechend ist es wichtig, halt die freien Hormone, also mir ist es wichtig, die freien Hormone mitzumessen, ob man dann gegebenenfalls das T3 noch dazu braucht, aber nur unter engmaschiger Kontrolle, weil das T3 eben sehr potent ist und auch das Herz hat Rezeptoren dafür. Und wovor die meisten Kollegen auch zu Recht dann Sorge haben, ist, dass das T3, wenn das in einer Überdosis gegeben wird oder zu hoch begonnen wird, dann Herzrhythmusstörungen hervorrufen kann. Bis hin zum Kammerflimmern und das ist eine lebensbedrohliche Situation. Ja, und das möchte man natürlich vermeiden. Aber wenn man das niedrig dosiert macht unter engmaschiger Kontrolle, dann ist das was auch super gut führbar ist. Ja. Und das heißt, die beiden würden eingesetzt werden können. Es gibt auch Kombinationen. Es gibt Thyroxin auch mit Jod kombiniert. Es gibt mittlerweile, wenn jemand sagt, er hat irgendwie Probleme mit Tabletten schlucken oder so, kann er auch die, es gibt auch Tropfen, also das gibt es auch in Tropfenform, also gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Und auch von der, da müssen wir wechseln, die Hand, auch von der Einnahme Modalität ist es in der Regel so, dass Schilddrüsentabletten immer morgens nüchtern eingenommen werden müssen, mindestens 30 Minuten vor dem Frühstück, vor Kaffee, vor Tee, vor allem anderen. Also es gibt wenige Medikamente, die wirklich ganz alleine eingenommen werden müssen, ohne irgendwas anderes, und Schilddrüsenmedikamente gehören damit dazu. Es gibt aber mittlerweile auch sehr, sehr gute Daten, die zeigen, dass es für manche Patienten auch Sinn machen kann, das aufzuteilen, morgens und abends zu nehmen. Oder sogar, wenn jemand eine Unterfunktion hat und ein krasses Mittagstief immer hat, dass man dann die Medikation so gestaltet, dass man morgens und mittags was gibt. Ja, also man kann auch da ganz, ganz, ganz individuell einstellen. Und da bin ich so dankbar für meinen ersten Chef, wo wir uns ja auch das erste Mal gesehen haben. Der hat damals zu mir gesagt, Caro, wenn du dir jetzt hier eines merkst, dann, dass Schilddrüseneinstellung super individuell ist. Manche fühlen sich mit einem TSH von 2 pudelwohl, manche brauchen TSH von 1 oder 0,7, damit es ihnen gut geht. Und das mit zu bedenken, ist mir, also das, ich habe das so mitgenommen. Und das war übrigens auch der Chef damals, der zu mir gesagt hat, egal wer kommt mit Schilddrüsenunterfunktion, du verschreibst denen immer Selen und Vitamin D dazu. Mhm. Und das fand ich so toll, ja, weil der hat halt durch seine endokrinologische Praxis auch die Möglichkeit gehabt, das alles zu messen. Und das durften wir dort alles auch machen und haben uns dann immer auch Eisen mit angeguckt und B-Vitamine noch zusätzlich, weil das B6 auch eine Rolle spielen kann bei einer Schilddrüsenfunktionsproblematik. Und das fand ich, das hat mich wirklich geprägt, ja. Mhm. Und das, ich höre den immer noch in meinem Kopf.
Die Worte.
Und das, ja, weil das war wie so, das war ein krasser Mentor so in die Richtung, ja. Ein wahnsinnig toller Endokrinologe und ich habe wahnsinnig viel von ihm gelernt. Mhm. Also wenn ihr das jetzt hört, danke, Michael.
Liebe Grüße.
Ja, ganz liebe Grüße und vielen, vielen Dank.
Ja, sehr schön.
Genau.
Man hört ja manchmal dann auch, die Schilddrüse ist nicht richtig, beziehungsweise meine Medikamente sind nicht richtig eingestellt. Mhm. Kann auch das dann manchmal diese Thematik mit dem Selen sein, dass man denkt, da ist eigentlich was nicht richtig eingestellt?
Aber ja, also zum einen das, aber zum anderen kann es natürlich sein, dass die Dosierung einfach nicht passt. Mhm. Ja, also das ist schon etwas, was man immer wieder auch kontrollieren sollte. Deswegen empfiehlt man ja auch die Schilddrüsenmedikation beziehungsweise die Werte, wenn jemand mit Medikamenten eingestellt ist, regelmäßig mindestens quartalsweise zu kontrollieren, weil sich gerade bei Frauen eben viel verändern kann während der Entwicklung, Zyklus und so weiter.
Ja.
Genau, bei Kinderwunsch ist es nochmal ein bisschen anderes Thema. Also da ist man eher auch dafür, dass man die Schilddrüse dann eher einstellt, wenn sich schon eine Neigung zeigt, weil man mittlerweile einfach weiß, dass Schwangerschaften eher eintreten, wenn der TSH so um 1 rum oder drunter ist. Da gibt es einige Studien dazu und da hat auch damals mein Chef mich so ein bisschen sensibilisiert drauf, weil wir einfach viele Kinderwunschpatientinnen und auch Schwangere mit betreut haben. Und dahingehend darf man dann auch die Jungen werden den Mamis dann auch immer untersuchen und da muss man so ein bisschen aufpassen, weil durch das Beta-HCG in der Schwangerschaft kann es in der Frühschwangerschaft zu einer Überfunktion kommen, die sich dann aber wieder quasi wechselt zu einer Unterfunktionsneigung. Das sind aber dann so Spezialfälle und so Feinheiten, die man halt dann in der Diagnostik mit abklärt. Genau.
Ja, ja, spannend.
Ja, sehr.
Dann sage ich an dieser Stelle schon mal vielen Dank, Caro, für dein Wissen und diese ganzen Informationen, die du uns hier bereitgestellt hast.
Danke. Darf ich noch eine Sache
sagen? Ja, natürlich, unbedingt.
Weil es ist mir nur ganz wichtig, dass das jetzt keine medizinische Beratung ist und auch kein ärztliches Gespräch ersetzt, sondern einfach lediglich eine Information ist. Und ich finde es so schön, was du in deinem Podcast alles teilst und dass man einfach Wissen vermitteln darf. Und wenn jetzt jemand sich da angesprochen fühlt oder denkt, er hat da ein Thema, dann bitte informiert eure Ärzte und Ärztinnen drüber, redet mit denen drüber, sprecht es auch offen an und lasst euch da einfach individuell beraten. Das wäre mir noch ganz wichtig.
Ja, danke, Caro. Sehr wichtig, auf jeden Fall. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch meine 3 abschließenden Fragen.
Oh Gott, die habe ich schon ganz vergessen.
Die kennst du wahrscheinlich schon, aber das kann sich ja auch immer mal ändern. Deswegen stelle ich die auch heute nochmal.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gesagt habe.
Umso besser, umso besser. Was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Krafttraining.
Sehr gut.
definitiv Training. Mhm. Ja, weil das tatsächlich einfach mein absoluter Ausgleich, meine Balance, meine Challenge für mich selber, nicht nur für meinen Körper, sondern einfach auch für meinen Kopf. Mhm. Ich mache das jetzt so lange, ich könnte das nicht mehr ohne.
Ja.
Nee. Und ja, vor allem, je mehr ich jetzt drüber weiß, wie toll das ist und was das einfach auch im Körper alles bewirkt, nee, nie mehr ohne.
Sehr schön, so soll es sein. Meine 2. Frage ist, was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Ui, wertvollste Erfahrung. Also danke an die Frage, erinnere ich mich und da bleibe ich auch dabei. Meine wertvollste, aber gleichzeitig schmerzhafteste Erfahrung in meinem Leben war der Tod von meinem Dad. Mhm. Der war zum einen einfach super schmerzhaft und das Schlimmste, was man, glaube ich, erleben kann in einem Leben, dass man einen geliebten Menschen verliert und das von jetzt auf gleich. Und gleichzeitig hat es mich gelehrt, das Leben wirklich zu leben und zu genießen, und zwar den Moment, den man hat. Und nicht immer im Morgen sein, im Gestern sein. Ich muss mich da auch immer wieder zurückholen. Ich habe mir deswegen auch dieses Tattoo hier stechen lassen, wo Now draufsteht, damit ich da immer wieder hin gedanklich hingezogen werde. Dass man das, was man gerade hat, ist das Einzige, was man gerade erlebt, und das genießt in vollen Zügen, so lange wie es halt geht, weil wir alle haben keine Garantie. Wir alle wissen nicht, was morgen ist. Wir wissen nicht mal, was nächste Stunde ist. Mhm. Und ich glaube, man darf das Leben einfach auch ein bisschen leichter nehmen.
Ja, voll schön. Habe ich direkt Gänsehautmomente bekommen.
Danke.
Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was ganz, ganz viele einfach haben. Dass man eigentlich gerade eine Aufgabe macht und man denkt schon dran, was muss ich in der nächsten Stunde machen.
Es war so traurig, weil ich hatte so einen Moment im Studio, eins der letzten Trainings, und da haben sich zwei in der Umkleide unterhalten und die hat dann gesagt, freut sich so, wenn diese Woche vorbei ist, und es war Montag. Mhm. Und dann dachte ich, Gott, wie schade, dass jemand sich Lebenszeit wegwünscht.
Ja, ja.
Also jemand wünscht sich, dass jetzt schon quasi Freitag oder Samstag wäre und dass man Tage weg sich wünscht. Das fand ich total schade. Das hat mich echt, da habe ich echt drüber nachgedacht, weil es mega.
Ja, ich finde es generell schade, so dieses von Wochenende zu Wochenende leben und die 5 Tage dazwischen, was ist damit?
Ja, und jeder ist ja seines Glückes Schmied und jeder hat sein Leben selber in der Hand und keiner zwingt einen zu irgendwas.
Ja.
Also klar muss jeder arbeiten gehen, aber auch die Arbeit, die man macht, die darf man sich ja aussuchen.
Mhm. Ja.
Und im besten Fall sucht man sich halt was, was man gern macht.
Ja, finde ich auch. Also wirklich, Zeit ist so wertvoll. Ich habe es auch in einem Podcast erst gehört, hier bei der Hinfahrt. Baby Get Business, höre ich gerne.
Boah, höre ich auch sehr und gerne. Cooler Podcast.
Ja, und sie hat auch wieder darüber gesprochen, dass Zeit halt so eine wertvolle Ressource ist und dass man sich auch Zeit, also wenn sie sich Zeit kaufen kann, kauft sie sich Zeit. Das war jetzt natürlich so im geschäftlichen Zusammenhang gemeint, dass irgendwelche Aufgaben, wo ich mir denke, kann ich ja selber machen, ich brauche aber 3 Stunden und der Experte, der mich vielleicht was kostet, braucht aber vielleicht eine halbe Stunde, dann kauft sie sich damit diese Zeit. Und das ist auch was ich auch total, das musste ich auch erstmal lernen. Weil früher war ich schon noch so, nee, ich kann das ja selber machen. Habe ich mir selber meine Website gebaut.
Ja, genau.
Hat halt eine Woche gedauert. Hätte jemand anderes mir halt vielleicht an einem Tag gemacht.
Aber kann ich voll relaten. Ja. Finde ich richtig cool, weil am Ende gibt es dir halt Zeit. Ja, und Zeit ist wirklich wertvollste Ressource. Und ich glaube, das Problem ist, dass viele denken, sie leben ewig. Also viele verhalten sich zumindest so, als würden sie das denken. Was ja auf der einen Seite gut ist, weil man soll jetzt auch nicht die ganze Zeit denken, oh Gott, könnte mir jetzt nächste Stunde was passieren oder lebe ich morgen noch oder so. Das ist ja auch nicht gesund. Aber einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, dass man das, was man gerade halt hat, auch zu schätzen weiß.
Ja.
Und das geht's. Ja.
Das stimmt. Und damit schlage ich die Brücke zur dritten Frage.
Noch eine.
Wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Genießt euer Leben, lacht viel. Und ich glaube, meine wichtigste Message, die ich so selber jetzt für mich auch mitgenommen habe, seid euch bewusst, wie wichtig euer Umfeld für euch ist. Und wenn ihr merkt, Menschen tun euch nicht gut oder nicht mehr gut, dann darf man sich von diesen Menschen auch verabschieden. Es ist euer Leben, es sind eure Entscheidungen und ihr seid, wie sagt man da, der Pilot.
Selbstbestimmt, der Pilot eures Lebens.
Genau.
Ja.
Und ja, das ist jetzt mein Schlusswort.
Sehr schön. Liebe Caro, vielen Dank für deine Zeit.
Dankeschön für
die Einladung. Ich würde sagen, abschließend sag uns gerne noch, wo man dich finden kann, wenn man jetzt sagt, hey, die Caro, so eine sympathische Maus.
Wo man mich finden kann. Also zum einen in meiner Praxis. In Planegg sind wir noch. Bodygraph heißt sie. Wir haben jetzt mittlerweile auch eine Homepage nach fast 3 Jahren. Und ansonsten mache ich so ein bisschen Instagram. Nicht ganz so professionell, aber gebe mir Mühe.
Ganz echt, ich da? Authentisch.
Caro Fitmed, genau. Ja. So heiße ich da. Und ansonsten bin ich noch in der Notaufnahme, aber da hoffe ich, dass ich niemanden von euch sehe.
Bitte nicht. Ja, sehr schön. Verlinke ich natürlich alles.
Danke.
Und ja, vielen Dank.
War sehr schön. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Episode genommen hast. Ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden, deiner Familie oder Bekannten. Das würde mich unglaublich freuen. Eine Bewertung wäre ebenfalls eine tolle Unterstützung und hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.